Anfangen?
Ja, nochmal meine Edit-Marke. Also, Prost. Jetzt stoßen wir hier mit Bier und Wein an.
Ja.
Unglaublich. So, wir trinken heute ein Gutmann alkoholfreies Hefeweizen.
Ja. Und unser Gast trinkt
genau,
Rosé-Fruité. Vin de Pays du Var aus Südfrankreich, aus dem Ort Brü Aurillac.
Wir sitzen heute hier mit der Elisabeth Paul und wir werden ein bisschen über das Thema Zweitstudium reden, nachdem du eigentlich schon fast fest im Berufsalltag standest, hast dich dann nochmal entschieden, nochmal zu studieren. Und da werden wir einfach mal ein bisschen drüber reden, wie das denn so ist und was für lustige Begebenheiten sich da auftun und auf was man achten muss. Dann würde ich dich mal kurz bitten, dich vorzustellen.
Ich heiße Elisabeth Paul, ich bin 52 Jahre, was meinen Teilnehmern hier etwas viel vorkommt, weil sie denken, oh, da ist das Leben ja schon vorbei, ist es aber nicht. Ich habe mit dem Benni zusammen Technische Redaktion den Master studiert, nachdem ich etliche Jahre, 17 Jahre berufstätig war und bin dann nach dem Studium, habe ich mich selbstständig gemacht. Und habe meine eigene Firma Content Agentis gegründet und da arbeite ich heute mehr oder weniger zufrieden.
Okay. Lass uns erstmal einsteigen und erzähl mal kurz, wie war das, wie hast du dich entschieden, nochmal zu studieren? Also mal kurz, was war dein Erststudium? Was hast du dann gearbeitet und wie kam dann das, dass du gesagt hast, jetzt nochmal was ganz anderes?
Also ich habe vor etlichen Jahren, Anfang 91, habe ich den Abschluss im Studiengang Physik gemacht, habe das Diplom gemacht und bin dann danach in eine Firma gewechselt und habe im Produktmanagement und Vertrieb gearbeitet. Und das habe ich etliche Jahre lang gemacht, habe auch mal die Firma zwischendurch gewechselt und dann 2001 habe ich unsere Tochter gekriegt und habe mich dann entschieden, Teilzeit zu arbeiten. 3 Tage in der Woche haben wir uns die Erziehung unserer Tochter geteilt, jeder 3 Tage die Woche. Und wenn man als Frau irgendwo arbeitet, im technischen Bereich, hat man immer Männer als Chefs und die Männer denken, oh, Produktmanagement und Teilzeit, das funktioniert nicht. Und daraufhin haben sie mir einen anderen Job angeboten, eine Publikationsdatenbank wurde in der Firma eingeführt und es ging darum, die ganzen Produktinformationen in dieser Datenbank abzubilden. Und das wurde mir für meinen 3-Tages-Job angeboten und so schlecht fand ich das jetzt auch nicht und dachte mir, ja, dann, wenn sie denken, Produktmanagement und 3-Tage-Woche geht nicht, dann mache ich halt das.
Denkst du, es geht, Produktmanagement in der 3-Tage-Woche zu machen?
Ja, wenn man will, ja. Es ist eine organisatorische Frage. Was sicher nicht so einfach ist, ist das viele Reisen, also viel unterwegs sein. Aber normalerweise sind Produktmanagement immer eine Gruppe von Leuten und man kann sicher für ein Jahr mal abmachen, dass einer die Reisen übernimmt und der andere mehr die lokalen Jobs übernimmt. Also so sehe ich das, aber es müssen alle mittragen.
Okay, also dann hast du die Produktdatenbank quasi befüllt, ne?
Genau, angefangen. Also da sitzt man dann vor einer leeren Datenbank, ganz leer, ein unbeackertes Feld und darf sich Gedanken machen, wie bildet man jetzt die Produkte dort ab? Und es geht ja nicht nur um ein Produkt oder 10 Produkte, es geht um 2.500. Also die auch entsprechend technische Eigenschaften mitbringen und sich darüber über die ganzen Strukturen Gedanken zu machen, das war eigentlich so der Job, den ich die ersten 2-3 Jahre in dieser Zeit dann ziemlich gemacht habe. Und es gab niemand, der mir irgendwie sagen konnte, so und so macht man das. Es gab so ein paar Anhaltspunkte, aber im Prinzip habe ich das Ganze dann selber aufgebaut. Und das hat mir schon irgendwann ziemlich Spaß gemacht, war eine Menge Arbeit, also auch die ganzen Funktionen von der Datenbank zu nutzen und am Ende auch mal noch, das Ziel war ja, den ganzen Prozess zu betrachten, nicht nur die Daten da rein, sondern auch Publikationen daraus zu erstellen. Als erstes zum Beispiel die Online-Produktkataloge sollten damit befüllt werden. Und die Produkte sind sehr technisch, also sehr durch technische Merkmale geprägt. Also wo ein Produkt locker mal an die 50 technischen Merkmale hat, um es zu beschreiben. Also das steckt da so im Hintergrund.
Was ist so ein technisches Merkmal? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das Produkt hat eine Versorgungsspannung von Bereich 22 bis 26 Volt. Gleichspannung, es kann Temperaturen in dem und dem Bereich aushalten, es hat so und so eine Reichweite, also und das können einfach je nach Produkt bis 50 verschiedene sein. Und wie man dann sowas in einer Datenbank abbildet und sich auch Gedanken macht, wenn man heute zum Beispiel auf die Produktseiten geht, findet man ja sehr oft diese Produktfilter, dass man nach bestimmten Größen filtert. Also im Prinzip muss man ja Rücksicht darauf nehmen, welche Größen brauche ich denn hinterher alle und wofür, um auch die Strukturen entsprechend abzubilden.
Und wie kamst du dann drauf, was anderes zu studieren oder nochmal zu studieren?
Ich habe in der Zeit, weil das dann natürlich eine Menge Holz war, 2.500 Produkte, Strukturen überlegen, Prozesse überlegen, publizieren, habe ich mir immer wieder Studenten geholt von der Fachhochschule oder was sich so angeboten hat, wer halt sowas gesucht hat für ein halbes Jahr. Und ich habe dann gemerkt, dass in einem Punkt die ganzen Studenten ein Stück weiter waren als ich. Und zwar alles, was XML, das ganze Handling und so weiter betrifft, habe ich gemerkt, da fehlen mir die ganzen Grundlagen. Es gab 1990 noch kein HTML, es gab noch kein XML, es gab noch kein SGML, da gab es, glaube ich, die ersten Ansätze dafür. Also das heißt, das war so eine Welt, da wusste ich zwar, dass es die gibt, aber nicht, wie die funktioniert. Und das hat mich immer interessiert und ich dachte mir, entweder ich bringe mir das selber bei, was aber sehr schwierig ist, wenn man einen Job hat, Kind hat und noch nebenher irgendwas machen will. Und das hat mich dann zu der Überlegung gebracht, wenn ich das machen will, wo und wie lerne ich das am besten.
Das heißt, es kam im Wesentlichen aus dem Wissensdurst, das du nochmal studiert hast.
Genau. Und Wissensdurst ist altersunabhängig. Auch wenn manche das nicht so sehen.
Das habe ich nie gesagt, ne? Das habe ich nie gesagt. Und wie bist du dann auf dein Zweitstudium gekommen?
Naja. Was war eigentlich das Zweitstudium?
Genau, was war das Zweitstudium?
Wo lerne ich denn XML?
Genau. Also ich habe mir ja gedacht, was will ich lernen? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und dieser ganze Prozess, wenn ich Daten in XML vorliegen habe, erstmal, was ist XML? Wie sieht nachher die ganze Publikationsstrecke dazu aus? Wie automatisiert man sowas? Also alles, was da damit zusammenhängt, wollte ich lernen. Und da habe ich mich umgeguckt. Dann gibt's Institutionen, die bieten Kurse an für ein ziemlich teures Geld und wo ich immer noch einen ganz kleinen Teil davon gelernt hätte. Und dann es gibt für diese ganze Produktinformationsmanagement-Gruppe, die hat auch so ihr jährliches Treffen analog zu der TECOM-Tagung und da war ich dann dort und wer hat da einen Vortrag
was
gehalten?
Was ist die TECOM-Tagung?
Was ist die TECOM-Tagung? Das kann nur er fragen, oder?
Ja, gut, wir zwei wissen das. Ich erkläre das kurz,
wenn
ich darf. Also wir haben technische Redaktion studiert, haben wir anfangs schon gesagt. Und die TECOM ist quasi der Dachverband der technischen Redakteure. Sowas wie die Bundesärztekammer, würde ich mal fast sagen. So in die Richtung geht das. Okay, also was dann bei
genau, und sowas gibt's für diese Produktinformationsmanagement-Leute auch. Die treffen sich auch einmal im Jahr zu einem Treffen und da bin ich hingegangen und wer hat einen Vortrag gehalten? Der Herr Ziegler.
Ja, klar, der.
Und wo es im Prinzip um diesen ganzen CMS, um dieses ganze CMS-Thema,
also
strukturierte Informationen irgendwo ablegen, ganze Publikationsstrecke, was holt man dann wieder raus? Und da bin ich dann draufgekommen, oh, da gibt's eine Hochschule, wo man das lernen kann.
Ja, Studenten studieren war geil schon beim ersten Mal, ne?
Ja, und dann dachte ich mir, guckst du das mal genauer an und habe mir dann auf der Homepage der Hochschule Karlsruhe die Inhalte also erstmal angeguckt, was gibt's für Studiengänge, habe den Masterstudiengang gesehen, die Inhalte, die Voraussetzungen und dachte mir nur, jetzt habe ich halt nicht das Grundstudium technische Redaktion, aber wenn schon der Verantwortliche ein Physiker ist, dann dürfte es auch nicht so schwierig sein, da als Physiker mit aufgenommen zu werden.
Genau, also weil der Herr Ziegler ist auch ein studierter Physiker.
Ne? Ja, das war so der Hintergrund. Dann gab's eine Informationsveranstaltung in Karlsruhe, da bin ich hin, hatte Also da ging es auch nochmal drum, was wurde da gemacht in dem Studiengang. Und dann dachte ich mir, ja, da melde ich mich doch an.
Und wie alt warst du, wie du dich da eingeschrieben hast?
Das war 2008, da war ich dann 46. Hm. Wobei für dich da das Alter eine größere Rolle spielt, für mich hat eine Rolle gespielt, ich kann da das lernen, was ich lernen will.
Ja,
also ich meine. Und dann ist das Alter völlig egal.
Ich meine, ich war ja auch nicht der Jüngste, weil ich auch vorher eine Ausbildung gemacht habe. Aber eben, das ist nochmal, glaube ich, eine andere Hausnummer, wenn man 17 Jahre lang wirklich geschafft hat, da nochmal ins Studium reinzugehen. Wie war das für dich, da einfach dann reinzugehen und mit so jungen Hüpfern nochmal im Vorlesungssaal zu sitzen?
So jungen Hüpfern wie dir.
Ja, so jungen Hüpfern wie mir, genau.
Also ich war gespannt, was sich seit damals alles verändert hat, seit dem letzten Studium vor 17, 20 Jahren. Und was mir eher manchmal ein bisschen zu schaffen gemacht hat, dass ich teilweise das Gefühl hatte, die Dozenten sind jünger als ich. Da hatte ich mehr damit zu kämpfen. Das ist dann eher so eine Respektsache auch. Also von dem her, aber mit den Studenten dachte ich mir, da guckst du jetzt einfach mal, wie die so drauf sind. Und wenn es halt nicht passt, dann passt's nicht. Und mir ging es um was anderes.
Also, hast du dir da damals Gedanken drüber gemacht oder nicht?
Wenig. Bin einfach hin und dachte mir, jetzt gucke ich mir das mal an. Und fand es dann schon witzig, dass sie 2 Wochen gebraucht haben, bis sie mich zum ersten Mal gefragt haben, wie alt ich bin.
Ja gut, ich meine, wir hatten damals aber auch schon noch einige andere Leute, die bisschen älter waren wie der normale Abiturient, der dann einfach Bachelor und Master macht. Da waren wir, glaube ich, auch so 4, 5 von ganz 16, glaube ich, die wir waren.
Das ist, glaube ich, auch ein Spezifikum von den Fachhochschulen, die hier in Baden-Württemberg ja Hochschulen heißen, dass da oft dann Leute sind, die Berufsausbildung fertig gemacht haben, 1, 2 Jahre auch gearbeitet haben und dann anfangen. Das findet man vielleicht an der Uni dann auch seltener.
Genau, aber ich meine, du kommst ja auch gut an eine Fachhochschule mit Ausbildung und Techniker. Ne? Also gerade was technische Sachen, Elektrotechnik und so weiter angeht. Ne? Da kommst du schon gut rein. Gab's da irgendwie Diskussionen oder Punkte, wo du gemerkt hast, dass sich die Studiengangsverantwortlichen irgendwie schwer tun, dich zuzulassen? Oder war das einfach bürokratischer Akt und du hast dich eingeschrieben und das war okay?
Ich hatte den Eindruck, es geht darum, für das Studium muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mhm. Und zwar, man muss ein Grundstudium haben, das entweder technische Redaktion heißt oder man muss Berufserfahrung in dem Bereich haben. Ich habe jetzt zwar keine technische Dokumentation geschrieben, aber ich habe auch Inhalte zu Produkten publiziert und solche Dinge gemacht. Und dann gab's ja noch Punkte für Notendurchschnitt, den man im anderen Studiengang hatte. Und nachdem das alles gepasst hatte, Motivationsschreiben musste man ja abliefern. Ja, da habe ich dann keinen Bock auf ein Motivationsschreiben gehabt, habe nur ein Mindmap hingeschickt. Aber es hat anscheinend auch gereicht.
Was stand denn in der Mindmap drin?
Also ich denke, dass wenn jemand wie ich sich bewirbt, dachte ich mir, dann ist vor allem interessant, was treibt diese Person dazu, das zu tun. Und da habe ich einfach einen ganzen Zweig Motivation reingenommen und beschrieben, was ist meine Motivation, das zu tun. Welche Voraussetzungen bringe ich mit und was will ich auch erreichen am Ende? Also was ist mir wichtig?
Hast du da noch so 2, 3 prägnante Punkte, an die du dich gerade erinnerst? Oder?
Endlich wieder Zeit haben zu lernen.
Ja, und war das so?
Ja.
Also das heißt, dein Wissensdurst wurde dann auch wirklich gut gestellt. Ja. Ne?
Oder das Thema praktische Erfahrung mitbringen.
Das war auch einiges. Okay. Hast du den Altersunterschied zwischen den Kommilitonen irgendwie wahrgenommen? Ich meine, du hast 17 Jahre lang gearbeitet, du hattest eine Tochter, du hattest einen, Mann, Lebensabschnittsgefährte. Warst ja kurz davor, irgendwie ein Haus zu bauen, das war ja damals auch schon im Gespräch. Und da kommst du halt in einen Raum rein, wo die Leute noch nicht mal dran denken, eine feste Bindung für die nächsten paar Jahrzehnte einzugehen. Hast du das irgendwie gemerkt im Gespräch, im Umgang miteinander? Oder wie war das so für dich?
Also ich habe schon gemerkt, dass sie mit ganz anderen Dingen mental beschäftigt sind, als ich das bin. Und ich habe es ja auch oft nicht nachvollziehen können und auch gar nicht nachvollziehen wollen. Mhm. Also so, es ist ja eine Sache, nimmt man diese Dinge wahr oder reagiert man irgendwie darauf? Und eigentlich habe ich gemerkt, ich bin in einer anderen Welt und ich kann da gar nicht drauf reagieren. Ich kann nur ab und zu so allgemein mich unterhalten oder auch mal meine Meinung von einer ganz anderen Sicht sagen. Aber dass ich mich da irgendwie aktiv eingeschaltet hätte, nicht. Aber was ich immer hatte, ist so relativ offene Ohren auch zu gucken, wie gesagt, was hat sich denn verändert? Also was mir am meisten aufgefallen ist die Art, wie kommuniziert wird heute. Also dass nicht nur diese Kommunikation, die verbale Kommunikation eine Rolle spielt, sondern auch die Kommunikation über die ganzen Medien, dass über Foren Dinge ausgetauscht wird, dass Dateien gemeinsam irgendwo abgelegt und bearbeitet werden. Das ist in Firmen nicht so ganz gängig, das ist vielleicht in einer kleinen Abteilung gängig, aber nicht in größerem Rahmen. Und es gab's zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal studiert habe, gab's diese Möglichkeiten technisch einfach noch gar nicht. Also
und da gab's keinen Dropbox oder Google Docs.
Nee, oder einen Doodle, um Termine abzumachen oder irgendwas in der Art.
Ein Verbot, Wikipedia in der Hausarbeit zu zitieren.
Und auch das Thema Verabreden zu irgendwas war doch verbindlicher. Also während diese Medien dann erlauben, auch kurzfristig umzuschalten. Mhm.
Ja, das fällt mir auch immer auf, dass früher hat man sich dann verabredet um 9, der erste kam um 8, der letzte um 10 und das war in Ordnung. Und heute rufen die Leute an und sagen, oh Gott, ich komme 5 Minuten später. Ja. Oder wir treffen uns nicht
wir in der Kneipe,
sondern irgendwo anders, ne? Und dann hast du einfach ein Problem.
Hat dir das gefallen oder hat es dich eher gestört, dass es anders war als früher?
Ich habe es als andere Möglichkeit gesehen und ich habe plötzlich Leute um mich rum gehabt, die das aktiv nutzen. Und ich habe das dann auch dafür genutzt. Mhm. Also es war für mich eher so dieses, durch meine Kommilitonen bin ich in das Thema mit reingewachsen, was ich in dem Kreis, in dem ich mich sonst bewegt habe, nicht geübt hätte oder auch nicht gemacht hätte, weil keiner mitmacht.
Hat es dein Arbeiten jetzt, wo du selbstständig bist, auch verändert? Also den Umgang gerade mit Daten, Austausch von Informationen und so weiter, oder?
Jetzt tausche ich mich nicht mehr mit so vielen aus. Also für mich war das vor allem während dem Studium Thema, wenn wir zu viert irgendeine Projektarbeit erledigen sollten. Dann spielen ja solche Dinge eine Rolle und das muss ich jetzt in dem Maß gar nicht. Aber wenn ich jetzt heute mit einem Programmierer irgendwie was mache, dann stelle ich auch Daten in irgendeinem Austauschmedium zur Verfügung und da arbeiten wir dann auch beide rein. Also das mache ich heute jetzt auch so.
Okay. Wie habt ihr das früher gemacht? Wie ist das noch nicht gehabt?
Es gab nicht so viel Dateien. Es gab mehr Papier.
Also das heißt, ihr habt euch dann eher getroffen und habt das Papier ausgetauscht. Ne? Okay.
Oder Bücher gab es mehr.
Oder Bücher. Genau. Dazu vielleicht noch, ich kann mir das heute echt nicht mehr vorstellen, eine Hausarbeit zu schreiben und Recherche in der Bibliothek zu betreiben. Weil ich kenne das halt von Anfang an, gehst ins Internet, gibst dann Suchbegriff in Google ein, die ersten paar Treffer in Wikipedia, gehst du unten auf diese Quellverweise, weil Wikipedia darf man ja nicht zitieren, nimmst du einfach die Quellverweise, die vom Wikipedia-Artikel kommen und nimmst die als Quelle. Wie lief das in der Bücherei? Also du musst ja quasi die ganzen Bücher selber lesen.
Also ich habe sehr viel Arbeiten früher in der Bücherei dann geschrieben. Also wo diese ganzen, also es gab sehr viel in der Physik zumindest, es gab natürlich Bücher, es gab immer Schwerpunktbücher für irgendwelche physikalischen Bereiche, die man dann immer zitieren konnte, sich was rausholen konnte, aber es gab auch einschlägige Zeitschriften, in denen publiziert wurde und auch teilweise Jahrgänge bis 50 oder 100 Jahre zurück. Und auch da konnte man direkt diese Publikation noch von den Leuten nachschlagen. Also es war aber ein mühsames Suchen. Also wenn man dann irgendwann in den späteren Jahrgängen guckt, hat man immer sehr viel Verweise nach hinten, was weiß ich, von 1950 gefunden oder 1920 oder irgendwas. Also das war im Prinzip von Quelle zu Quelle hangeln und das in irgendwelchen Bänden von Publikationssammlungen.
Also war es ja schon wesentlich aufwendiger und zeitraubender.
Ja.
Okay, lass uns mal wieder zu deinem Zweitstudium zurückkehren. Du hast ja auch in der Zeit, wo du in Karlsruhe studiert hast, hier in Denzlingen gewohnt. Darf man das sagen, dass du hier in Denzlingen wohnst? Das ist ja jetzt, wir sind die Strecke heute mit dem Auto gefahren. Johannes hat es verpennt, ich bin das gefahren. Es ist ja auch mit der Autobahn und mit dem Auto nicht gerade kurz. Wie war das für dich, da zu pendeln? Was hast du in der Zeit gemacht, wo du da unterwegs warst?
Es gab ja noch nicht so großartige Podcasts, wie es es heute gibt. Ne?
Ja, genau.
Ja, damals die man während der Fahrt hören könnte. Nein, ich bin kein Autofan. Für die A5 ist berüchtigt. Die schnell, war jetzt eh eine Dauerbaustelle. Jetzt ist sie gerade super zu fahren. Und ich habe mir von Anfang an überlegt, entweder ich nehme mir ein Zimmer vor Ort und komme dann am Wochenende heim, was ich aber nicht so gut fand, wenn man auch noch ein Kind hat und es dann immer nur Freitagabend erst wieder sieht. Ja. Und dann habe ich mir angeguckt, wie denn die Bahnverbindung ist. Und zwischen Freiburg und Karlsruhe fahren die ICEs. Man fährt eine Stunde von Freiburg bis Karlsruhe plus zusätzlich noch in Karlsruhe zur Hochschule und ich zusätzlich hier nach Denzlingen. Also ich war im Normalfall eine Stunde 45 einen Weg unterwegs. Vorteil vom Zug, man kann arbeiten da drin. Also ich habe die Zeit auch genutzt. Entweder habe ich noch sehr viel vorbereitet morgens oder ich habe manchmal nachbereitet oder was gearbeitet. Und das war eigentlich auch eine ganz gute Zeit zum Abschalten. Manchmal war es allerdings so voll, wenn man zur Hauptverkehrszeit um 5 oder 6 fährt, dass man keinen Sitzplatz kriegt. Deswegen waren mir die Vorlesungen, die bis 18.50 Uhr gingen, manchmal gar nicht so, oder 18.30 Uhr, irgendwas gar nicht so unrecht. Also.
Aber dann bist du schon ganz schön spät nach Hause gekommen.
Ja. Wobei wir ja oft Anfang des Studiums mehr Vorlesungen hatten. Wir hatten grundsätzlich einen Tag vorlesungsfrei. Und gegen Ende vom Studium waren immer sehr viele Projektarbeiten und bei denen nicht immer Anwesenheit notwendig war. Also ich bin dann gerade am Schluss des Semesters oft nur 2 Tage oder maximal 3 Tage nach Karlsruhe gefahren. Und da spielt dann natürlich eine große Rolle, kann man sich trotzdem austauschen.
Ja.
Also.
Gab es eigentlich damals die Möglichkeit, ein Halbzeitstudium zu machen und hättest du das gemacht?
Ich habe damals mit dem Ziegler drüber geredet und die Regelstudienzeit für das Masterstudium ist 6 Semester. Also das heißt, ich hätte auch immer nur die Hälfte der Vorlesungen besuchen und nur die Hälfte der Zeit mehr verplanen können. Aber das war dann, dadurch, dass ich aus dem Beruf so lang ausgestiegen bin, ist besser, das kompakt durchzuziehen. Und berufsbegleitend hätte ich das nicht hingekriegt. Also nebenher noch arbeiten, die Arbeitszeit auf 2 Tage zu reduzieren. Also ich habe zu der Zeit dann schon wieder mehr gearbeitet. Das wollte ich dann nicht, weil dann zieht sich alles über 3 Jahre hin. Und nach 17 Jahren Arbeiten hatte ich auch ein bisschen Geld, mir das zu finanzieren.
Genau, das wäre quasi auch so die nächste Frage schon gewesen. Wie hast du das alles finanziert? Gab es da irgendwie Probleme? Hast du das, also welche Diskussionen gab es da vorher drum, ob du das machst oder nicht? Weil du kannst es ja nicht einfach alleine entscheiden mit Mann und Kind, ne?
Also es gab kaum finanzielle Diskussionen, weil ich hatte ja sowas schon länger im Hinterkopf und geplant und ich hatte mir auch entsprechend Geld zur Seite gelegt, um das finanzieren zu können. Und die Diskussion war eher, ist diese Belastung zu schaffen, weil dann auf dem Partner mit der Betreuung vom Kind mehr hängt. Also ist das Ganze mit dem Schule gehen, Kind noch, Hausaufgaben, die war damals in der Grundschule, und ist das alles hinzukriegen, wenn man dann doch einige Zeit relativ weit weg ist. Also das war so eigentlich die meiste Diskussion.
Und wie war das dann? Also wie habt ihr, ich meine, ich stelle mir das schon schwierig vor, das alles unter einen Hut zu kriegen. Also wie habt ihr das geschafft?
Es war anstrengend. Also Das hat für mich zum Beispiel bedeutet, wenn wir lange Vorlesungen hatten, dann bin ich ja oft erst um 9:30, 10 war ich zu Hause. Dann war das Kind meistens schon im Bett, aber ich bin dann trotzdem am nächsten Morgen, sie musste um 7:15 aus dem Haus, 6 aufgestanden, bin mit ihr zum Bahnhof, weil sie ist in eine Ganztagesschule gegangen und ein Stück mit dem Zug gefahren. Manchmal bin ich auch mit ihr noch ein Stück mitgefahren und dann habe ich mein eigenes Programm gemacht. Mhm. Und das habe ich nur an den Tagen nicht gemacht, wo ich früh in Karlsruhe sein musste. Also ich fand es jetzt für mich persönlich schon sehr anstrengend. Also ich hatte immer einen ziemlich langen Tag. Und manchmal, da, wenn ich 10 an der Hochschule war, da hatte ich das Gefühl, die sind jetzt alle gerade erst vor einer Stunde aufgestanden und ich hatte echt schon ein Programm hinter mir.
Ja, das war
so für mich der größte Unterschied. Und das hat aber wieder nichts mit dem Alter, sondern mit den Umständen, unter denen man lebt, zu tun.
Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das okay oder siehst du das?
Dass ihr so lange geschlafen habt? Nein.
Nein. Ich meine, dass du dann doch ein bisschen Zeit mit deinem Kind quasi verloren hast, ne? Dadurch, also es war ja nicht irrelevant. Oder?
Nee, also sie war schon in der Phase, also dadurch, dass sich unsere familiäre Situation verändert hat, hat sie auch eine Krise gekriegt, so in der Schule. Das hat man richtig gemerkt. Und ich habe das am Anfang nämlich nicht gemacht, mir morgens Zeit für sie zu nehmen. Und es gibt einfach Dinge, die sie mit dem Papa nicht so bespricht, wenn es ums nächste Kostüm für Fasching in der Schule geht oder irgendwas in der Art. Und dann hatten wir auch ein Gespräch mit der Lehrerin, wo rauskam, dass sie in der Schule gerade nicht mehr so mitmacht. Und das war für mich eigentlich die größte Krise dann in der Zeit. Und daraufhin habe ich das einfach eingeführt, mir morgens Zeit für sie zu nehmen und aufzustehen, egal wie spät ich nach Hause gekommen bin.
Und das hat dann,
und das
auch,
hat dann auch was verändert. Also
gab es da dann auch irgendwie den Moment, wo du dann drüber nachdachtest, vielleicht doch dein Studienprogramm umzustellen oder?
Nee. Also nachdem ich gemerkt hatte, das ändert was, also war das kein Thema mehr. Wenn ich jetzt gemerkt hätte, ich mache mehr Einsatz und es bringt gar nichts, dann hätte ich das vermutlich gemacht, darüber nachgedacht.
Okay, also das heißt, da habt ihr auch nochmal richtig ein bisschen Arbeit in die Familie stecken müssen, um die 3 Jahre, die es ja dann doch knapp waren, durchzuhalten. Ne?
Die 3 Semester,
ja, oder anderthalb Jahre. Drei Semester.
Wobei ich ja im 3. Semester bei der Masterthesis hier vor Ort war, bei einer Firma. Also es war eigentlich 1 Jahr. Und dieses, es ist alles absehbar. Also das lässt einen auch dann doch wieder manches durchhalten.
Hättest du dann, oder würdest du dann jetzt mit den Erfahrungen Leuten davon abraten, ein Bachelorstudium zu machen, was ja dann quasi immer 6 Semester sind? Also sprich, locker das Doppelte, oder das sind gerade 7, glaube ich. Weil das ist ja dann schon wieder um das Doppelte quasi länger, ne? Oder würdest du auch sagen, naja gut, 1 Jahr haben wir durch, da schaffen wir auch 2,5 oder 3 Jahre.
Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht so pauschal beantworten, weil ich hatte ja ein Ziel, bestimmte Dinge zu lernen und das war in 1,5 Jahren möglich. Wenn ich gesehen hätte, ich brauche da dafür 3,5 Jahre, hätte ich das auf dem Weg vermutlich nicht gemacht. Also das war ja auch mit das Verlockende an diesem Masterstudium, in 1,5 Jahren, wenn das kompakt durchziehst, ist es fertig und du hast dann alles zusammen, was du so brauchst.
Wie wichtig war dir eigentlich der Abschluss, wenn der Grund des Studiums Wissensdurst war?
Ein Abschluss macht immer was her. Also Master of Science, oder? Ja, also ich finde es besser, man kann seinen Abschluss irgendwie deutlich machen, was man gemacht hat. Weil wenn man Kurse irgendwo macht, ist es sehr schwierig, jemandem zu vermitteln, was man da eigentlich gelernt hat. Und aber auf der anderen Seite, für das, was ich lernen wollte, war es nicht wichtig, einen Abschluss zu machen. Weil es ist wichtig, dass ich das kann. Also nicht, dass ich einen Titel habe, also eine Gratwanderung. Und auch am Schluss mit der Masterprüfung, da bin ich auch da gesessen. Manchmal dachte ich mir, warum muss ich mir das eigentlich antun? Ich habe das gelernt, was ich lernen wollte. Warum muss ich jetzt noch so eine blöde Prüfung machen?
Gut, aber die war ja relativ
entspannt. Und mich von Jüngeren ausquetschen lassen.
Die war ja relativ entspannt, zumindest mal bei mir, würde ich mal sagen. Du hast dich dann ja nach dem Studium selbstständig gemacht und das war ja eigentlich erstmal nicht das Ziel von dem Studium. Wie und wo bist du auf die Idee gekommen, dass du dich da auf die eigenen Beine stellen kannst damit?
Also im Hinterkopf hatte ich das schon immer, weil ich habe irgendwie so eine Art, dass ich gerne relativ selbstständig arbeite und auch gerne irgendwelche Dinge voranbringe und irgendwas Neues irgendwo mache oder einführe. Und immer wenn man neue Dinge irgendwo umsetzt, dann ist es, dieser Umsetzungsprozess ist ja keine Sache von Dauer, der ist irgendwann abgeschlossen. Mhm. Und da war mir früh schon klar, dass wenn ich sowas machen will und bin in einer Firma, dann dauern die Änderungsprozesse 1-2 Jahre und dann sind sie vorbei. Also, und dann muss man sich überlegen, mache ich jetzt Routinearbeit oder was mache ich jetzt? Mhm. Also, weil dann ist ja das, was man so eigentlich da neu einführen wollte, erledigt. Und dann eigentlich richtig gemerkt habe ich es, als ich nach dem Studium Bewerbungsgespräche geführt habe. Ich habe 2 oder 3 Bewerbungsgespräche gemacht und dann in den Bewerbungsgesprächen selber ist mir klar geworden, ich will nicht mehr angestellt sein. Also dieses Eingebundensein in eine Struktur, in irgendwelche Rahmen und je größer die Unternehmen, umso schwieriger und je kleiner die Unternehmen, umso mehr hängt es davon ab, wohin will Chef oder Chefin. Also dass ich das nicht will, ich will meine eigenen Ziele verfolgen.
War dir das vorher schon klar oder musstest du dafür zu studieren, um dir das da bewusst zu werden?
Ich musste raus zum Studieren und hinterher wieder auf Jobsuche gehen, um zu merken, dass diese Art Job nicht mehr das ist, was ich will. Ohne den Abstand, den ich durch das Studium gekriegt habe, hätte ich das vielleicht nicht gemerkt.
Aber es war so, du hast es nur nicht gemerkt vorher. Ja.
Also das Studium hat mir sehr viel Abstand zu meinem ganzen Berufsleben gegeben und auch ich konnte vieles von außen angucken und hat auch sehr viele, also ich habe ja teilweise, bin ich in Vorlesungen gesessen und egal was wir gemacht haben, ich war immer voll mit Ideen, was man mit dem, was ich da jetzt höre, alles machen könnte.
Und das war dann quasi das, was du in den 17 Jahren vorher gemacht hast, beziehungsweise in den, wie lange hast du da mit den Produktdaten rumgemacht?
Da habe ich seit 2001 dran gearbeitet.
Genau, und das war dann quasi so die Basis, dass du gedacht hast, so, ey, verdammt, hätte ich das damals schon gewusst? Oder war das unabhängig von dem, was du vorher gemacht hast?
Das ist mehr ein Entwicklungsprozess. Mhm. Es ergibt sich, also und manche Dinge wachsen auch in einem langsam. Also die sind ja nicht von heute auf morgen da. Also vermutlich habe ich diesen Gedanken schon länger in mir und der ist einfach durch die ganzen Umstände deutlich geworden.
Würdest du es nochmal machen, im ganzen Spaß? Also
Ein drittes Studium?
Ach, frag mich in 10 Jahren nochmal. Vielleicht treffen wir uns dann irgendwo wieder.
Ja, warum nicht? Sagst du Bescheid, dann komme ich mit. Ja, je nachdem, wenn es nicht gerade Chemie ist, was du studierst oder so.
In 20, 30 Jahren können wir dann wirklich das Studium im Alter machen, ne?
Ja, genau.
Aber da Rentner-WG.
Genau. Richtig, aber das gibt's ja. Das gibt's ja die Senioren-Studiengänge. Ne? Das ist ja nochmal ein eigenes Format. Wie gesagt, da reden wir dann später nochmal drüber. In welchem Modus hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Also wir hatten jetzt schon ein paar Gespräche. Wir hatten einmal die GmbH, die wir hatten. Wir hatten jetzt diese 1-Euro-GmbH.
UG.
Die UG, die wir hatten.
Damit diese Moderation jetzt sinnvoll ist, Weini, musst du genau den Unterschied zwischen den Gesellschaftsformen sagen. Ich weiß ihn nämlich nicht.
Ich weiß ihn auch nicht. Also ich weiß, eine GmbH hat eine gewisse Mindesteinlage von
25.000 Euro. Genau,
25.000 Euro in Geld oder in Sachwerten, wenn ich das richtig weiß. Und eine UG hat das eben nicht dabei. Dafür ist aber die UG auch nicht ganz so haftungsbeschränkt wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ne?
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, baust du bei der UG nach und nach dieses Vermögen auf, um dann irgendwann eine vollwertige GmbH zu sein.
Genau.
Es gibt noch Personengesellschaften und sowas bin ich. Also Personengesellschaften, das sind vor allem haftungsrechtlich haften die Personen. Dann gibt es noch Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Das machen oft wenn sich zwei oder mehrere zusammentun und im Prinzip wie Einzelunternehmer agieren, und diese GmbH-Gründung ist ja, dass man ein Unternehmen mit einem Namen gründet, das eine bestimmte Summe hinterlegt und diverse Gesellschafter haben kann. Und dann, ich habe auch mit meinem Steuerberater schon diskutiert, gibt's auch noch Mischformen, diese GmbH und Co.KG, eine GmbH wohl bilanztechnisch sehr viel Dinge erfordert, die man dann durch so ein Konstrukt wieder umgehen kann. Also.
Aber gut, du bist also jetzt
eine Personengesellschaft.
Was bedeutet das genau? Also was muss ich da machen? Gehe ich da irgendwo hin und sage, ich bin eine Person, ich gründe eine Gesellschaft, hier hast du meine Unterschrift, ich drucke mir jetzt ein Schild, oder?
Da gibt's beim Finanzamt, wie immer geht's ums Geld.
Ja, klar.
Gibt's ein Formular und da kann man eine Firma anmelden. Und um als Firma agieren zu können, brauchst du das Allerwichtigste, eine Steuernummer. Während so eine GmbH, die werden auch ins Handelsregister eingetragen, also solche Dinge, das ist bei einer Personengesellschaft nicht der Fall. Also du brauchst vor allem eine Steuernummer, um deine Rechnungen schreiben zu können, um bezahlte Rechnungen wieder die Vorsteuer abziehen zu können und solche Dinge, aber die Steuernummer ist eigentlich so und so.
Hast du dich darüber informiert oder wusstest du das alles schon?
Da habe ich mich dann, nachdem mir klar war, was ich will, habe ich natürlich angefangen, mich drüber zu informieren und habe über das Arbeitsamt eine Adresse gekriegt von Existenzgründungsberater, die so einen dreitägigen Kompaktkurs angeboten haben. Und da habe ich, also da erfährt man im Prinzip den Rahmen und man merkt, was man eigentlich noch tun und füllen muss, um das Ganze zu erfüllen. Also, und da war dann zum Beispiel ein Vormittag ein Steuerberater, der diese ganzen Dinge, eine Rechtsanwältin war da, wo einfach solche Dinge besprochen wurden, die Unterschiede zwischen den Gesellschaftsformen. Und dann bin ich noch durch Zufall, hing mal an der Hochschule in Karlsruhe was aus, dass ein Werkzeug entwickelt wurde, Existenzgründung, und das wie ein Assistent auf dem Rechner unterstützt. Dieses Werkzeug ist entwickelt worden und sollte von Studentinnen getestet werden. Was glaubst du, was ich da gemacht habe? Habe ich gleich mal gemeldet.
Mit Werkzeug ist jetzt ein Software-Werkzeug.
Ein Software-Werkzeug, ja. Also ein Software-Assistent.
So ein Wizard quasi.
Ja.
Möchten Sie diese Firma wirklich gründen? Ne?
Ja.
Und, okay, okay.
Und ja, dieses Werkzeug hat im Prinzip drei Teile. Auf der einen Seite muss man natürlich seine Marktsituation, also seinen Markt definieren. Was biete ich für eine Dienstleistung an? Wer sind meine Wettbewerber? Wie schätze ich das Marktpotenzial ab? Mit welchen Argumenten? Die nächste Seite ist die finanzielle Seite. Also das fängt damit an, dass man anfängt zu planen, wie viel Geld brauche ich? Und abgeleitet davon, wie viel muss ich dann erstmal umsetzen? Und um das umzusetzen, wie viel muss ich dann pro Produkt, das ich verkaufe, oder Dienstleistung, die ich verkaufe, vermarkten oder Stundensatz draus kalkulieren? Also wie man das macht. Und das dritte war noch die Gesellschaftsform.
Weißt du noch, wie das Tool heißt? Gibt's das mittlerweile draußen im Netz irgendwo? Oder?
Ich weiß es nicht auswendig, wie es heißt. Ich habe den Link noch irgendwo.
Okay, das wäre nämlich, glaube ich, verdammt interessant für auch den einen oder anderen Zuhörer, wenn das Ding noch irgendwo gibt oder zumindest mal Kontakt zu den Leuten.
Nee, war eine super Sache, hat mir Mords geholfen. Weil ich musste ja auch ich wollte einen Businessplan schreiben. Und wenn man dieses Werkzeug genommen hat, war es auch nicht so schwer, einen Businessplan zu schreiben. Also weil ja alles da drin schon beantwortet worden war.
Das war sehr cool.
Und natürlich hat mir der Benni noch einen Muster-Business-Plan aus Studienzeiten mal geschickt.
Ach, dafür hast du den gebraucht. Alles klar. Ja, weil wir hatten wirklich mal eine Vorlesung, wo wir Businesspläne schreiben mussten. Das war aber ein Bachelorstudiengang, ne?
Was steht denn in so einem Businessplan drin?
Ey, da fragst du mich Dinge, müsste ich jetzt nachgucken. Also ganz grob ist es halt wirklich auch das, was die Elisabeth gerade schon gesagt hat. Du musst dann halt irgendwie erstmal deine Idee beschreiben. Also das heißt, was willst du verkaufen? Ist es ein Hardware-Produkt, ein Software-Produkt? Ist es eine Idee? Ist es eine Dienstleistung? Dann musst du gucken, wie sieht der Markt dafür aus? Also wie viele Kunden gibt es draußen am Markt? Wie viele Mitwettbewerber gibt es, die ein gleiches oder ein ähnliches Produkt verkaufen? Und was ist eben deine Strategie, um besser zu sein wie die anderen, beziehungsweise den anderen eben Kunden abzuluxen? Weil du musst ja dann auch sagen, okay, Haben wir ja auch gemacht mit dem Elevator-Pitch. Anders wie andere Podcasts, ne? Musst du eben sagen, anders wie andere Firmen bin ich besser, billiger, günstiger. Es ist schön in rosa und nicht grün oder also wirklich dann so ein bisschen argumentieren. Und ich hatte damals immer den Verdacht, das ist irgendwie Gelaber, sagen wir es mal so. Was dann wirklich auch nur Leute überzeugen soll. Aber darum geht es ja im Endeffekt, ne? Du musst dich selbst und deine Idee verkaufen.
Du wirst nicht glauben, an wie vielen Stellen man diesen Businessplan braucht. Es geht darum, mit einer Versicherung festzulegen, was für eine Art von Haftpflicht für dich in Frage kommt. Was will dieses Versicherungsunternehmen als erstes wissen, was du überhaupt machst? Mhm. Also, wenn man einen Businessplan hat, holt man die Seiten aus dem Businessplan, schickt sie denen. Mhm. Also, das ist wirklich sehr wichtig, das irgendwo niedergelegt zu haben und dann auch jemand, der es braucht, an allen möglichen Stellen taucht es immer wieder auf, dass jemand wissen will, was man denn genau macht, mit welchem Ziel und dann ist es gut, es steht irgendwo und also schicken. Der Businessplan ist wichtig, wenn man den schreibt, man braucht ihn immer wieder.
Wie lange hast du gebraucht, um den zu schreiben und endgültig zu Papier zu bringen?
Ja, der Prozess zieht sich schon ein Vierteljahr hin. Also
wie viele Seiten sind das?
Was hat er so? 15 Seiten? Mhm. 10 Seiten, 15 Seiten, wobei ich immer große Schrift nehme. Ja. Altersgemäß wird man weitsichtig.
Ach ja, 14 Punkte, doppelte Zeilenabstand, 4 Zentimeter rechts, Rand rechts und links. Ne? Ist es dir leicht gefallen, den Businessplan zu schreiben oder hast du dich damit wirklich rumgequält?
An ein paar Dingen quält man sich rum. Es, so dieses seine Idee, seine Geschäftsidee klar zu beschreiben, ist nicht so einfach. Dann schreibt man sich die erste auf und guckt sie nach 2 Wochen wieder an und sieht nochmal andere Aspekte drin. Dann muss das noch rein. Also so diese Geschäftsidee gut zu beschreiben, ist ein Prozess, der sich über längere Zeit hinzieht. Weil dann diskutiert man diese Idee mit jemand und dann kommt wieder irgendein Einwand oder irgendeine Anmerkung dazu, die einen nochmal dazu bringt, das zu überdenken. Mhm. Also das sind so dieses kompakt eine Welt zu formulieren, das ist ein Prozess, der Zeit dauert.
Mhm. Hast du da irgendwie Methoden gesucht? Also wie wir jetzt den Podcast, den Relaunch gemacht haben, haben wir zum Beispiel die Methode Elevator Pitch, heißt das, ne? Genommen. Die ist halt relativ genau definiert. Kannst du vielleicht sagen, was
das dazu sagen? Nein, das sind zwei Dinge. Also dieser Elevator Pitch ist halt, du hast 30 Sekunden Zeit, um den Steve Jobs im Fahrstuhl zu überzeugen, deine App zu promoten oder was weiß ich.
Oder er schmeißt dich raus.
Oder er schmeißt mich raus, ja. Hm. Das macht er jetzt nicht mehr. und dazu gibt es dann ein Format, was einem das Erstellen dieses Elevator Pitches ein bisschen einfacher macht, indem man bestimmte Punkte abarbeitet.
Das waren 5 oder 6 Fragen. Waren
ja, das also für wen, was macht man, was sind die Konkurrenten, was ist an, das ist so, müsste man mal suchen. Ich verlinke das in den Shownotes, aber der Punkt ist, das ist im Prinzip ein Template, um so einen Elevator-Pitch zu machen. Und das hilft einem dann, an die relevanten Dinge zu denken, die man in 30 Sekunden sagen kann. Und das hilft einem einfach klar, das Produkt zu definieren. Mhm. Und dann sollte man ihn nochmal umformulieren und in echtes Deutsch übersetzen, weil dieses Template ist in Englisch und es hört sich grauselig an in deutscher Sprache.
Ja, das ist wohl wahr. War das Einzige, was dir irgendwie schwer fiel an dem Businessplan, weil ich mein ein Vierteljahr für 15 Seiten?
Nee, weil aus meiner Zeit im Produktmanagement habe ich ja eigentlich Produktlastenhefte zu schreiben, macht genau, also das Marketing, wie definiere ich meinen Markt, mit welchen Argumenten, den Markt zu segmentieren und das sind alles Dinge, die habe ich jahrelang gemacht, Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Das war der eine Punkt im Studium, den ich mir gern erspart hätte. Ich habe für Produkte über 7 Jahre Wirtschaftlichkeitsrechnungen gemacht, also über eine 7 Jahre Dauer und zwar vor der Entwicklung, also und das sind Dinge, das habe ich einfach mich hingesetzt und gemacht. Und ich habe damals von unserem Controller, den wir in der Firma hatten, einfach total viel gelernt, wie man da dran geht. Mhm. Und das sind Dinge, die sind mir dann auch leicht gefallen.
Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da dran geht?
Im Prinzip, wenn es darum geht, es sind ja eigentlich ganz einfache Dinge. Du musst immer dir überlegen, wenn ich irgendwas tue über die nächsten Jahre, wie schätze ich den Markt ab? Das ist immer eine Kunst, den abzuschätzen. Welches Marktpotenzial gibt's eigentlich? Und auch eine Zielsetzung zu treffen, welchen Anteil in diesem Markt möchte ich erreichen und wie kann ich den erreichen? Aber wenn man sich diese Ziele vornimmt, dann den abzuschätzen und zu sagen, wenn der so und so groß ist, ich will diesen Anteil, dann weißt du genau, den Umsatz kann ich erreichen. Du kannst andererseits anfangen, für das, was ich tue, was habe ich da an Kosten? Da ist viel Abschätzung dabei, aber einfach dran zu gehen, es geht immer um Umsatz, Kosten und das. Da muss am Ende was übrig bleiben, sonst funktioniert's nicht. Genau. Und es muss so viel übrig bleiben, dass du davon leben kannst.
Wo kriege ich denn Marktzahlen her? Ich meine, ich kann mir die ja nicht einfach aus dem Hirn saugen und selber überlegen. Das bringt ja dann nachher nichts. Gibt's da irgendwo eine Quelle, wo ich dann sagen kann, okay, die sagen mir aufgrund Untersuchung oder weiß der Geier was, dass dieser Markt da ist? Oder?
Du kannst ja mal lokal anfangen, zum Beispiel die IHKs, die Industrie- und Handelskammern, die haben teilweise Datenbanken, wo man gucken kann, nach Branchen, nach Unternehmensgröße und so weiter, wie viele Unternehmen in dieser Größe aus dieser Branche gibt es denn zum Beispiel in einer bestimmten Region? Ja. Und das kann so mal ein Punkt sein. Und wenn du dann sagst, zum Beispiel, du unterstützt die bei einer Content-Management-System einführen, dann sagst du, dann führen vielleicht ein Drittel oder die Hälfte von denen führt ein System ein. Mhm. Nur mal eine Region begrenzt, dann hast du schon eine Zahl von Unternehmen. Und pro Unternehmen bedeutet das, die brauchen eine Unterstützung von so und so viel. Mhm. Die sie sich natürlich auch von anderen dann holen können. Dann musst du abschätzen, was denke ich, was könnte ich da erreichen davon oder was könnte ich auch leisten von dem. Und dann hast du da irgendwann eine Zahl stehen.
Und damit rechnen wir dann quasi durch und guck mal, okay, ich verdiene jetzt so und so viel Euro die Stunde. Davon ist das Steuern, sollte man nicht vergessen. Ne? Mhm. Das macht man gerne. Nee,
vorher kann man ja abschätzen, was brauche ich eigentlich für einen Stundensatz, wenn man Dienstleistungen anbietet. Um das und das zu verdienen, damit ich davon leben kann. Und dann muss man gucken, passt das zusammen.
Was braucht man so am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, was braucht man da an Material quasi, mit dem man einfach rechnen muss? Ne? Was kostet?
Also jetzt rein, um anzufangen, braucht man eigentlich nur diese Anmeldung der Steuer erstmal. Dann was immer sinnvoll ist, hängt aber auch ein bisschen davon ab, in welchem Bereich man arbeitet, Visitenkarten, die sich drucken lassen. Und damit man Visitenkarten und Papier passend hat, muss man sich natürlich Gedanken machen um sein ganzes Logo und den ganzen Auftritt, so mit welchen Farben, mit welcher Schrift, mit welchem Namen. Also genau diese Dinge sollte man sich irgendwann überlegen. Und ich habe es so gemacht, dass ich mit einem Namen angefangen habe, weil es einfach irgendwie auch schnell gehen sollte und habe dann nach einem halben, dreiviertel Jahr den Namen nochmal geändert. Also das geht auch, aber einfach dann irgendwann mal dran zu gehen und zu sagen, so, das wird der Auftritt und dann zumindest diese Dinge einheitlich, von der Visitenkarte bis zum Briefpapier und der Homepage, das einigermaßen einheitlich aufzubauen. Und ich denke, dann hat man seine Visitenkarte, also die ja nicht nur die kleine gedruckte bedeuten kann, sondern entsprechend mehr.
Was war denn die Motivation, den Namen zu wechseln? Ich meine, wir haben diesen schmerzhaften Prozess auch hinter uns.
Ja.
Bei uns war es, weil keiner sich den Namen des Podcasts merken konnte. Warum hast du deinen Namen nochmal gewechselt?
Das kam daher, dass ich ein Unternehmen schon während dem Studium gegründet habe. Im Prinzip, um während den Semesterferien arbeiten zu können und Sachen abrechnen zu können, weil ich eine Steuernummer gebraucht habe. Okay. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Businessplan und gar nichts. Also irgendwie erarbeitet, aus dem ich einen Namen hätte ableiten können. Also den habe ich einfach auf die Schnelle definiert und dann war mir klar, der wird nicht standhalten auf Dauer.
Was war denn der Name?
Redaktionelle Konzepte. Ah. Erstmal zu lang, zu, ja. Also zu eckig. Mhm. Oder ich weiß nicht. Ja.
Und der neue Name ist jetzt?
Content Agentis. Content, der Inhalt, mhm, oder Zufriedenheit, mhm, kann sie auch bedeuten. Ja. Hat mehrfach Bedeutung. Oder, und Agentis, lateinisch bedeutet des Handelnden, also der Genitiv, die Genitivform vom, ach, muss ein Lateiner genauer fragen, aber im Prinzip, wenn man das übersetzen würde, heißt es Inhalt des Handelnden. Mhm. Und genau darum geht's. Ich beschäftige mich mit Inhalten von Leuten, die handeln, oder ich handle selber Inhalte. Also ich fand, das hat dann ganz gut gepasst. Mhm.
Okay, dann hattest du quasi deinen Namen geändert. Wie bist du an deine ersten Kunden gekommen?
Die hatte ich ja schon. Das hat's mir ja so leicht gemacht.
War das dein alter Arbeitgeber oder?
Ja. Und auch eine Tochtergesellschaft von meinem früheren Arbeitgeber.
War das einfach, da reinzukommen? Also bist du da einfach hin und hast gesagt, hey, liebe Leute, ich komme nicht mehr zu euch, aber ihr könnt mich extern einkaufen? Und die haben gesagt so, ja, klar, kein Thema, machen wir, kostet zwar mehr. Oder musstest du da dann auch den Kampf aufnehmen, um da reinzukommen?
Das Ganze hat sich aus einem Bewerbungsgespräch ergeben. Ich hatte nämlich noch ein Bewerbungsgespräch, wo es darum ging, so eine ganze Gruppe zu übernehmen, die genau diese Kommunikation und den Produktmanagement-Support Richtung Kommunikation macht. Mhm. Und in dem Gespräch ist mir ja klar geworden, nee, will ich nicht. Ich will nicht mehr angestellt sein. Und mein Vorschlag, als ich dann abgesagt habe, war, wie wär's denn, wenn ihr mich als Freie oder als Unternehmerin von außen mit dazu engagiert, weil ich wusste, die hatten vor, ihre ganzen Sachen nochmal, die hatten nicht mich dran gesetzt, initial 2001, sondern die hatten das nicht in der notwendigen Struktur erfasst, die eigentlich sinnvoll wäre, um alles publizieren zu können. Und dann haben sie eine neue Urladung gemacht. Ja. Und da war klar, da kommen 10.000 Produkte, da kommt ein Riesenbrocken. Ja. Und dann habe ich angeboten, ich unterstütze euch, ihr könnt mich engagieren. Ja. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann war für mich der Punkt, wenn die jetzt sagen, sie engagieren mich, dann war für mich klar, jetzt kann ich in die Selbstständigkeit starten und fange nicht komplett bei Null an.
Also das heißt, du hast dann quasi den ersten Kunden gehabt, bevor du dann wirklich gesagt hast, okay, jetzt machst du den Schritt und jetzt mache ich mich selbstständig. Ne?
Aber ich denke, auch ohne die Zusage damals von, ja, wir brauchen die Unterstützung, hätte ich es vermutlich auch gemacht.
Mhm. Okay. Wie schnell musstest du dann anfangen? Also normalerweise, ich kenne das ja, bei uns ist das so, die Leute brauchen 3 Monate, bis sie entscheiden, dass sie ein Projekt angehen wollen, und dann treffen sie Freitagabend eine Entscheidung um 5. Am Montag müssen 8 Entwickler hier stehen. So, und dann wundern sie sich, dass man da ein bisschen Probleme mit hat.
Ja, so ähnlich.
Also du musstest sofort loslegen und konntest nicht sein Büro erst einrichten oder so.
Nee, da war noch ein bisschen Zeit dazwischen. Ich konnte noch so manches organisieren, aber dann ging es eigentlich los damit, und ich bin dann ziemlich eng und viel auch eingebunden worden in dieses Projekt. Und ich habe dann schon geguckt, dass ich so einen Tag die Woche noch Luft habe, um andere Dinge zu machen. Und das war eigentlich für mich dann ein guter Start. So mit dem konnte ich dann manches andere dann, auf was ich fürs Unternehmen gebraucht habe, auf die Beine stellen. Sonst hätte ich vermutlich die Namensänderung auch früher gemacht. Also es lag auch mit da dran.
Okay, und wie bist du dann zu weiteren Kunden gekommen? Weil ich meine, wenn du da die ganze Zeit eingebunden warst, war ja eigentlich auch keine Zeit mehr da, neue Leute zu suchen oder andere Auftraggeber.
Ja, das waren alles Kontakte, die ich vorher hatte. Zum Beispiel bei die damals neu war, die hatte ich eingearbeitet. Ja. Die kannte mich und die weiß, was ich kann, und wusste auch, was sie braucht. Die hatten auch so einen Blog, wo sie gemerkt haben, sie schaffen das nicht selber. Und dann hat sie mich auch gefragt, ob ich das übernehme. Also so, dadurch, ich habe ja nicht unbekannt angefangen.
Du hattest dein Netzwerk und hast das im Prinzip ausgenutzt.
Genau. Hast du denn mittlerweile auch Pläne, an andere Leute ranzutreten? Und wenn ja, wie willst du das machen?
Also in meinem Businessplan steht ja auch noch, dass mir wichtig ist, als oder als Geschäftsziel die Kompetenz beim Automatisieren von Produktkommunikation. Also egal, ob Dokumente entstehen oder HTML-Seiten oder was auch immer. Und vor allem auch technische Produkte, wie man die publiziert und das Ganze auf automatisiertem Weg. Also
wie das dann letztendlich,
ja, wie man das PDF aufbaut oder? Und wie man das macht. Hm. Und meine Idee ist, genau dieses Profil noch zu schärfen. Hm. Und da war ja das, was ich jetzt im Moment umsetze. Ich habe mal geguckt, wo könnte das denn noch interessant sein? Und habe dann oft, gerade bei so kleineren Firmen, die sich vielleicht keine Datenbank leisten können oder leisten wollen, auch gesehen, dass die haben teilweise Preislisten von ihren Produkten im Internet, die sehen aus, wie wenn man Excel offen hat und dann sagt PDF und dann kriegt man diese Seite als PDF. So nichts mit Kopfzeile, Fußzeile, Titelseite. Rein, und wenn halt eine Zelle überschrieben ist, dann ist das halt auch im PDF überschrieben, so wie es halt Excel so schön macht. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht ein Tool entwickeln, das basierend auf diesen Standard-Office-Werkzeugen einen automatisierten Prozess aufsetzt.
Und die kleinen Firmen, die brauchen dann sowas, meinst du?
Das versuche ich gerade. Es war mit so einem Punkt mit der Entwicklung von diesem Preislistenautomaten zu gucken, für wen könnte das denn interessant sein. Und da habe ich eine Freundin, die Vertrieb und auch sehr viel Telefonmarketing macht und die hat für mich mal eine Liste von Firmen einfach abtelefoniert und so mal ein Meinungsbild eingeholt, um zu gucken, für wen könnte das interessant sein. Und als Ergebnis ist rausgekommen, es ist interessant, aber man muss wirklich sehr genau hingucken, für wen. Und wie gesagt, das kann interessant sein für welche, die mehrmals im Jahr neue Preislisten machen, die vielleicht so an die 50 Produkte drin haben und für die dieses Excel und umsetzen, dass es schön aussieht, die es keine Agentur geben wollen, die dann 2000 Euro verlangt, sondern die das einfach umsetzen wollen und das mehrfach im Jahr und am liebsten nur in Excel eintragen.
Was sind das für Firmen typischerweise?
Das sind typischerweise Firmen. Ich bin über einen Mietpark draufgekommen, also Mietpark der Maschinen verleiht für, was weiß ich, Garten, Straßenbau, was, wo immer man größere Maschinen braucht. Dann bin ich in Kontakt mit einem, der Firmeninsolvenzen aufkauft, mehrmals im Jahr und die dann hin verkauft und versteigert. Also das ist, oder bin auch in Diskussion, mit welchen die Kurse anbieten. Wobei das dann oft Leute sind, die Word dann selber gut können und das dann selber machen. Aber es müssen so ein paar Dinge erfüllt sein. So dieses mit Office-Produkten, am liebsten Excel und dann noch mehrmals im Jahr irgendwas erstellen müssen. Und andererseits kann noch interessant sein, diese ganzen kleineren ERP-Firmen, die so ein kleineres ERP-System anbieten.
ERP ist
Enterprise Resource Management, also wo man seine ganzen Produkte, Aufträge, kaufmännischen Informationen und so weiter handelt. Und darin pflegen Firmen oft ihre Produktinformationen, sind aber manchmal nicht in der Lage, ihre da eine Preisliste oder irgendwas draus zu generieren und da auf die zuzugehen und zu sagen, wollt ihr nicht da irgendwas integrieren.
Okay, und da bist du jetzt quasi gerade dabei.
Ja, wenn ich nicht anderweitig ausgelastet bin, mache ich da dran weiter.
Okay, und läuft das? Also trägt das schon die ersten Früchte oder ist das schon absehbar, dass da der ein oder andere Auftrag rausspringt?
Also das letzte halbe Jahr war ich jetzt froh, dass keiner Interesse dran hatte, weil ich dermaßen anders ausgelastet war, dass ich gar keine Zeit gehabt hätte, mich drum zu kümmern. Weil wichtig finde ich auch, wenn jemand Interesse hat, muss man sich auch kümmern und dranbleiben können. Ja. Und da möchte ich mir jetzt mehr Zeit freischaufeln und einfach auch so mich nicht 150% mehr auszulasten, sondern so viel, dass ich auch da dafür dann Zeit habe. Das habe ich mir vorgenommen für die nächste Zeit.
Wäre es dann vielleicht nicht eine Idee, noch eine weitere Kraft irgendwie mit ins Boot zu holen, sei es Halbzeit, sei es ein Werkstudent oder Vollzeit, je nachdem?
Ja, ich bin gerade auf der Suche nach einer Studentin, Student, also über diese Informatika-Feminale, die in Freiburg stattgefunden hat, bin ich in Kontakt gekommen, auch mit der Hochschule in Furtwangen und habe da auch einen Aushang gemacht. Also habe da eine kennengelernt, die auch Studiengänge betreut. Und ich möchte vor allem jemand, der mir das Lastenheft schreibt für diese Webanwendung. Also dieser Preislistenautomat soll als kompletter Webservice ablaufen. Mhm. Nur dafür muss beschrieben sein, wie der funktionieren soll. Und also, da brauche ich jemanden, der mir das beschreibt.
Also kurz, der Preislistenautomat, das ist quasi deine Idee, die du gerade dabei bist umzusetzen, für genau diese Firmen eine Möglichkeit zu schaffen. Schöne Preislisten, die auch als Werbung dienen können oder sollen, einfach zu generieren. Ne? Mhm. Genau.
Gibt's auch zu sehen das, unter www.preislistenautomat.de.
Ich muss das jetzt mal sagen, weil sonst krieg ich Ärger. Lastenhefte sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Aber ich erkläre dir das hinten dran. Nur wenn ich das jetzt im Podcast nicht sage, dann kriege ich zu Recht Ärger.
Ja, da kommen wir ja später drauf.
Im Prinzip geht's darum, die Use Cases zu beschreiben. Ja. Aber für mich, ich komme aus einer älteren, mehr mechanischen Welt, manchmal auch noch. Für Produkte schreibt man immer noch Lastenhefte.
Da fällt das Wasser noch in einem Strahl herab, ne? Ich sag's mal so. Anderes Thema, können wir auch nachher diskutieren. Also das heißt, du bist gerade auf der Suche nach jemandem, der dich unterstützt. Wie ist es dann wirklich mit dieser Vereinbarkeit von der Familie, jetzt wo du selbstständig bist?
Ich unterbreche dich gerade mal, weil da interessant fände ich da noch. Was wäre so die ideale Person, die dich da unterstützt und wie hoffst du, die zu finden? Also du bist ja jetzt in der Situation, du hast ein konkretes Problem und du hättest gern jemand, der dich da unterstützt. Was muss der können und wie sorgst du dafür, dass du den kriegst?
Im Prinzip suche ich jemand, der aus der Richtung Wirtschaftsinformatik kommt. Also ist das jemand, wo während dem Studium prozessorientierte Informatik lernt. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also wie kann Informatik einen Prozess unterstützen, der abläuft? Und genau darum geht's, ein Prozess. Wie nutzt jemand diesen Webservice? Was tut er alles da drin? Zu beschreiben und das dann in Prozeduren auch runterzubrechen, dass sich im Prinzip ein Programmierer dran setzen kann und diese Sachen programmieren kann. Also im Prinzip von dem, was tue ich, übersetzen in eine Sprache, die nachher ein Programmierer einfach den Code macht. Also so jemand suche ich.
Wie suchst du denn? Also du hast jetzt schon gesagt, du warst auf der Fachmesse für Informatikstudenten in Freiburg.
Mhm, Informatica Feminale, das ist für Studentinnen. Es dürfen, ich weiß nicht, ob Männer auch dürfen, waren aber keine da.
Achso, also das heißt, du suchst auch eine Frau.
Wäre mir schon recht. Ja. Aber ich nehme auch einen Mann, wenn es sein muss.
Wenn er nett ist und hübsch aussieht, ne?
Was wäre so die erste Frage, die du im Bewerbungsgespräch stellen würdest, um festzustellen, ob die Person passt?
Hast du schon Kinder?
Habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Mhm. Normalerweise kriege ich ja Bewerbungsunterlagen und aus den Bewerbungsunterlagen heraus ergibt sich ja so ein Profil von jemand. Also da schreibt jemand, ich habe das und das Interesse oder die und die Schwerpunkte und eigentlich nehme ich immer auf diese Unterlagen, die ich kriege, Bezug. Und normalerweise das Gespräch anfangen tut man eigentlich mit Smalltalk über irgendwas.
Hey, ja,
also
klar.
Je nachdem, wenn jetzt es schneit wie verrückt, dann redet man wie es dann war, wie dann das Herfahren war, wenn es so schneit. Oder, also das ergibt sich so aus der Situation. Aber normalerweise, wenn es dann um die Person geht, hat es oft einen Bezug auf die Unterlagen. Also ich lasse dann eigentlich die Leute so erzählen, was ihre Motivation ist, warum sie sich beworben haben und wie ihr Lebenslauf so grob in 5 bis 10 Minuten erzählt aussieht. Und was mich immer besonders interessiert, wenn es so Situationen gibt, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, gehe ich in die Richtung oder in die Richtung, was war die Motivation dahinter, das zu tun? Also, und so versuche ich ein Bild zu kriegen.
Ja, wonach suchst du da? Also, wenn du dich an Entscheidungen festhältst, suchst du nach Leuten, die besonders vorsichtig entscheiden, nach Leuten, die vielleicht nach Bauchgefühl entscheiden.
Ich denke eher auch, was das Thema betrifft, welche die ein bisschen mehr auch drüber nachdenken und dann sagen, aus dem und dem Gründen. Und natürlich entscheidet immer der Bauch mit. Mhm. Also, aber der Bauch, gab es eine gute Sendung mal neulich im Fernsehen, dass die Entscheidungen schon lange getroffen sind, bevor das Gehirn sagt, die ist so.
Also, da machen wir dann am Samstag eine Show drüber, Thinking Fast and Slow.
Genau, da kommen wir dann auch
deswegen
hin. Mhm. Also hattest du schon ein paar Bewerbungsgespräche, jetzt speziell zu dem Job? Oder
hast ja, ich hatte ja schon Studenten für dieses Erste, was jetzt programmiert worden ist. Also da läuft ja dieses PDF-Generieren läuft ja schon webbasiert ab. Und diese Prozeduren, und das hat mir schon einer beschrieben, der ist jetzt aber nicht mehr da. Und das hat sich eher durch Zufall ergeben. Der hat es gesucht, hat in Freiburg gewohnt und hat gesehen, ich suche so jemand. Und das hat dann auch gepasst.
Und das war gut? Also
war gut, hat er gut beschrieben, hat einen Testplan gemacht für die Prozeduren. Dann war es programmiert, dann konnten wir testen anhand von dem Testplan. Super gelaufen.
Und jetzt suchst du quasi erstmal den Nachfolger, um die
Version oder Nachfolgerin.
Oder Nachfolgerin, genau. Entschuldigung. Okay. Wenn du jetzt darf ich, ne? Gut. wenn du jetzt auch wirklich schon Unterstützung suchst, wie ist es dann mit der zeitlichen Vereinbarkeit jetzt von Beruf und Familie, jetzt nicht mehr von Studium und Familie, sondern von deiner Selbstständigkeit? Du hast ja schon selbst gesagt, dass du einfach auch schon Sachen abgelehnt hast, bewusst, um wirklich dann auch die Zeit zu haben. Wie läuft es da?
Also in vielen Fällen, also man hat sehr viel von seiner Zeitplanung in der eigenen Hand. Dann, wenn es aus dem Ruder läuft, liegt es an Dingen, dass die Aufwände für irgendwas deutlich höher sind, als man eigentlich gedacht hatte. Oder dass Termine total dringend sind und der Aufwand hoch. Also das sind so Sachen, die passieren aber einfach. Aber im Großen und Ganzen kann man sich die Aufgaben ganz gut einteilen. Und auch dieses, wie viel Zeit ich abschätze, was ich für einen Auftrag brauche, also liegt meistens relativ gut. Und ich versuche mir dann maximal so 70% der Zeit zu verplanen. Mhm. Und normalerweise hat man dann Luft genug, wenn dann irgendwas doch mehr braucht, dass es dann immer noch reicht. Wenn das aber drei Sachen gleichzeitig tun und auch nicht nur um 30%, sondern um 100%, dann kann es schon mal eng werden. Aber eigentlich lässt sich's ganz gut steuern.
Okay, wie viel Wochenarbeitszeit hast du dann so im Plan? Sind das die lockeren 40 Stunden, die jeder hat, oder?
Ja, so um den Dreh rum.
Plus den Vollzeit.
Ich sitze halt manchmal auch am Wochenende da und schreibe Rechnungen. Also es ist vielleicht auch ein Nachteil, selbstständig, man führt nicht mehr so genau Buch über seine Stunden. Also wenn ich merke, das muss noch gemacht werden, dann mache ich es halt oder setze mich am Abend noch hin oder ja, also je nachdem.
Hast du irgendwie ein Zeiterfassungstool? Also oder schreibst du das auf ein Stück
für Papier? Für die Projekte oder Aufträge, wo ich arbeite, da erfasse ich die Zeiten. Da habe ich mir in Excel einfach was gemacht.
Und da rechnest du dann auch in Stunden ab?
Da rechne ich auch Stunden ab, genau. Ich biete eine bestimmte Menge Stunden dafür an und weiß dann auch, wenn ich darüber rauslaufe, also dass ich das im Blick habe. Das andere sind die Dinge, die du für dein Unternehmen machst. Und das kann manchmal auch ganz schön viel sein. Also
wie Rechnungen schreiben.
Kommt ein Fragebogen von der Versicherung, wo sich rausstellt, oh je, ich sollte meine allgemeinen Geschäftsbedingungen mal aktualisieren, da ist immer noch der alte Firmenname drin und so Sachen. Und dann verbringst du locker mal 2-3 Stunden, bis das alles gemacht ist. Und das war jetzt nur für die Firma selber. Also.
Okay. Guckst du dann auch wirklich, dass du auf den 40-50 Stunden bleibst? Pro Woche und dann sagst du auch wirklich, wenn ein neuer Auftrag käme, sorry Leute, keine Zeit.
Ja. Oder ich versuche dann, also wenn es zu viel wird, wenn ich merke, das wird deutlich zu viel, dann lehne ich das ab. Oder was ich sehr oft versuche, ist dann mit den Beteiligten zu reden, ob man Prioritäten schieben kann. Also, dass wenn ich merke, das ist dringend und die brauchen da Unterstützung und ich habe einen anderen Auftrag laufen, wo man vielleicht verhandeln könnte, den mache ich erst in einer Woche, dann mache ich das auch manchmal. Aber wenn das nicht geht, dann kann ich so einen Auftrag auch nicht annehmen, weil man kann auch Daten handeln. Also man kann bestimmte Aufgaben nicht 10 Stunden pro Tag in der gleichen Qualität machen. Es geht einfach nicht. Ja. Also
wie sagst du dann den Leuten, dass es nicht geht? Sagst du dann, sorry, geht nicht?
Das war schwierig. Da habe ich dann meinen Existenzgründungscoach angerufen und habe gefragt, wie sage ich einen Auftrag ab? Mhm. Weil ich
und was hat er gesagt?
Per Telefon.
Ja, wir haben uns dann so unterhalten im Prinzip hilft es ja dann, wenn jemand ich sehe ja meine Situation, ich merke nur, oje, das wird zu viel, ich muss jetzt jemand absagen, das kann negativ auf mich zurückfallen. Und er saß dann da und sagt, nein, das ist nicht unbedingt. Wenn man bestimmte Dinge absagt, wenn man merkt, man schafft es nicht, dann ist es ja auch ein Zeichen von Kompetenz und Selbsteinschätzung zu sagen, ich liefere normalerweise Arbeit in dieser Qualität ab und ich habe zurzeit so viel, dass ich das nicht garantieren kann und deshalb den Auftrag nicht machen möchte oder nicht machen kann. Mhm. Weil sonst kann sein, ich liefere da was ab, was irgendwas übersehen hat, Fehler drin oder was auch immer. Und so habe ich dann die Sachen abgesagt und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie negativ ausgelegt worden wäre. Aber es war gut, da mal mit jemandem noch drüber zu reden, wie mache ich das denn?
Kamen dann Leute, denen du schon einmal abgesagt hast, nochmal auf dich zu für einen neuen Auftrag? Mhm. Ja. Also da darf man dann auch keine Angst haben, weil das ja anscheinend wirklich dann so ist, ne?
Ja, also ich denke, man muss einfach signalisieren, hey, es geht einfach gerade nicht. Mhm. Also.
Und dann vielleicht auch sagen, okay, Ende des Monats könnt ihr nochmal kommen, wenn das Zeit hat, was ihr da gerade von mir wollt und ihr mich gerne hättet. Ende des Monats ist wieder Zeit und dann geht
das. Das habe ich auch oft dazu gesagt, ab da und da sieht es besser aus. Und dann was natürlich, wenn die selber einen Termin hatten, dann auch nicht mehr realistisch war. Ja. Also.
Okay. Du warst ja vorher angestellt und hattest quasi eine große finanzielle Sicherheit, sagen wir es mal so. Ne? Also das heißt, du hast gesagt, so alles klar, wenn ich jetzt nicht irgendwie arbeitsunfähig werde durch irgendwelche obskuren Dinge, die im Leben passieren, dann war das ja ein fester Job mit einem festen Gehalt. Da kann man ja wunderbar rechnen auf die nächsten 20 Jahre, sagen wir mal so. Wie ist es jetzt? Hast du diese finanzielle Sicherheit auch jetzt? Und wenn nicht, wie gehst du damit um?
Also ich habe schon das Ziel, so viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann. Mhm. Also ich bin so diese Anhängerin, gab ja damals so eine SPD-Abgeordnete, die Clara Zetkin hat ja gesagt, das Entscheidende ist die Erwerbstätigkeit der Frau und sich selber versorgen zu können. Mhm. Und das halte ich für immens wichtig, dass man das kann und tut. Mhm. Also und
da bist du im Moment auch.
Ja, und das ist auch mein Ziel. Aber natürlich gibt's Jahre, die laufen besser und Jahre, die laufen schlechter.
Würdest du das alles wieder so machen? Also dein Zweitstudium, angefangen mit dem Zweitstudium und dann die Selbstständigkeit hinten raus?
Also das Studium würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Das war so eine Bereicherung für mein Leben. Also ich habe ja gesagt, ich bin in den Vorlesungen gesessen und hatte nur Ideen, was man alles machen könnte. Und irgendwie, dann war ich auch mordsmotiviert, die umzusetzen. Und setz das mal in verkrusteten Strukturen um, wo 3 Hierarchien über dir Ja sagen müssen. Wie schwierig das manchmal ist und wie lange das dauert. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich noch die Zeit, so lange zu warten?
Ja, ich glaube, das kennt der Johannes und das kennt
er immer einfach weiter.
Das kenne ich auch. Das ist wirklich so. Also, was würdest du vielleicht anders machen das nächste Mal? Oder würdest du einfach gar nichts anders machen?
Ich weiß nicht, ob ich was anders machen würde. Nö. Nee. Das hat sich alles irgendwie so ergeben. Es gab sicher immer Entscheidungsmöglichkeiten, das anders zu tun. Aber ich bin auch keine Freundin dessen, drüber nachzudenken, was wäre, wenn ich den Weg anders gegangen wäre. Weil ich bin nicht anders gegangen. Also und die Entscheidung ist eh vorbei. Die Umstände sind andere. Ich finde es immer müßig, drüber nachzudenken. Das tue ich eigentlich grundsätzlich sehr selten.
Und wenn du es dann doch tust, bist du dann glücklich drüber?
Das bringt einen ja nicht weiter.
Okay, anders gefragt. Bist du jetzt glücklich?
Ich bin mal wieder im Umbruch. Und meine Ausrichtung zu schärfen.
Also willst du dann doch wieder ins Angestelltenverhältnis zurück?
Nee, das ist nichts mehr für mich.
Das ist auch irgendwie interessant. Ich glaube, jeder, mit dem wir uns unterhalten haben, der mal selbstständig war, egal ob es geklappt hat oder nicht, hat diese Frage genauso vehement und entschieden beantwortet, wie du gerade.
Ja, aber das ist ein Selection Bias. Da gibt's genügend, die zurückgehen und das auch wollen.
Ja, ich meine, es gibt Leute, die gehen gezwungenermaßen zurück, wie Fred. Und es gibt halt Leute, die merken dann vielleicht, dass es doch nichts für sie ist.
Also was ich mir noch wünsche, ist im Prinzip, dass es gelingt, ein Netzwerk aufzubauen, so aus Leuten, die angrenzende Dinge machen und sich ergänzend zu arbeiten, wo einer vom anderen profitiert. Womit ich nicht ganz glücklich bin im Moment, ist weniger meine Arbeit, sondern mein isolierter Status. Also ich habe mein Büro und ich habe kaum Austausch. Ich fahre ja extra schon immer nach Stuttgart zu dieser XML-User-Gruppe. Mhm. Soll ich XML aussagen, was das ist? Extensible Markup Language.
Ja.
Und einfach um Austausch zu haben. Mhm. Auch mit Leuten, die vielleicht ähnliche Dinge machen, angrenzende Dinge machen. Und da habe ich mich jetzt umgeguckt und habe mir gedacht, ich suche mir ein Büro, wo ähnlich Freischaffende wie ich arbeiten.
So ein Coworking-Space
sozusagen. Ja, und dann irgendwo eine Lösung zu finden, wo auch ein bisschen Austausch stattfindet. Also das ist was, was mir sehr fehlt. Also dieses Isoliertsein und als Einzige an dem Thema zu arbeiten. Und das ist auch was ich mir jetzt so für die nächste Zeit, was ich angehen möchte und auch mehr entwickeln möchte. Weil irgendwann wird diese Isolation sich rächen. Mhm. Und ich denke auch, wenn man dann so ein schlagkräftiges Netzwerk hat und man macht irgendwo irgendwas und da wird noch das oder jenes gebraucht und man hat so ein Netzwerk, dann kann man da Leute mit dazu nehmen.
Also, hast du jetzt schon ein Büro außerhalb?
Ja.
Und das sind auch selbstständige Leute?
Ja, aber ganz andere Bereiche. Also die machen ganz andere Dinge und ich hätte gern irgendwie ein bisschen mehr angrenzend.
Hast du dich da schon mal informiert, wo es sowas gibt, ob sowas irgendwo hier in der Nähe gibt und wie sieht das aus?
Also was ich immer gucke, wenn Bürogemeinschaften noch jemand suchen und da hatte ich auch schon eine Bürogemeinschaft gefunden, das hätte eigentlich ganz gut gepasst, aber das Büro war sehr teuer. Mhm. Nicht bloß teuer, sondern sehr teuer. Mhm. Und das war dann letztendlich der Grund, warum ich es abgesagt habe, aber eigentlich bin ich ganz unglücklich darüber. Mhm. Aber so viel Geld an Fixkosten zu haben, das wollte ich dann einfach nicht. Ja.
Also das heißt, nach der WG kommt jetzt die, was ist
Arbeits-WG.
Die BG, genau. Ja. Die Bürogemeinschaft. Ja. Denkst du, das macht Sinn als Modell für einzelne Selbstständige, so wie du es jetzt bist?
Mhm. Mhm. Also nicht nur.
Bau doch selbst eins auf.
Ja, aber dann. Sowas baut sich ja nicht von alleine auf. Also da muss man ja auch bestimmte Dinge irgendeiner muss da eine organisatorische Hand darüber haben und dieses Organisieren, das mal gucken. Also.
Oder bist du auf jeden Fall dran, ne?
Aber jetzt muss ich ein bisschen in Physik. Also wenn man jede Person anguckt und jedes kleine Einzelunternehmen, dann hat jedes seine eigene Raumzeitkurve. Mhm. Und diese Kurven, dass bestimmte Anforderungen sich zu bestimmten Zeitpunkten decken, das ist nicht gleichzeitig der Fall. Also ich sehe da eher so dieses, das ist ein Prozess, den man über längere Zeit angehen muss, bis man die passenden Dinge findet. Mhm. Aber das habe ich mir vorgenommen, das zu entwickeln. Also, dass ich da irgendwo hinkomme, wo sich sowas ergibt.
Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten jetzt über das Neuland Internet? Solche Sachen zwar nicht physikalisch als Bürogemeinschaft aufzubauen, aber doch dieses Netzwerk irgendwie zu etablieren. Hast du da schon mal irgendwie drüber nachgedacht, da was zu gucken oder zu suchen?
Ja, habe ich auch schon geguckt. Und wer war bloß, da gibt's auch so ein, es gibt so Freiberufler-Gruppe auch hier lokal. Ja. Und da wollte ich auch schon hingehen. Letztes Mal war der Termin aber sehr unpassend. Die treffen sich so einmal im Monat irgendwo. Aber das habe ich mir jetzt mal gedacht, da was zu unternehmen. Ich habe auch schon versucht, so eine eigene Gruppe ans Laufen zu kriegen, aber irgendwie war da kein großer Wille da, das jetzt mitzumachen. Also wie gesagt, es muss auch beim Gegenüber die Situation ähnlich sein, um dieses Zusammenbringen hinzukriegen.
Ja, ich meine, Johannes hat es ja mal mit der Java User Group probiert in Koblenz. Ich habe das mal probiert mit der Atlassian User Group in Koblenz. Das ist nicht einfach.
Kann ich halt eine XML-User-Gruppe in Freiburg aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich da zwei Leute finde.
Na, ich glaube, das ist immer sehr schwierig, sowas zu machen. Okay, willst du uns sonst noch was mit auf den Weg geben? Hast du noch was Lustiges zu erzählen? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Nö.
Willst du noch was fragen, Johannes?
Aber ihr solltet den Untertitel dieses Podcasts nochmal überdenken, weil
du hast jetzt die Möglichkeit,
nichts mit dem Alter zu tun, alles.
Du hast jetzt die Möglichkeit, mal einen Vorschlag zu machen, weil
vielleicht brauche ich da noch heute Abend noch ein paar Gläser Wein, bis ich der Richtige habe.
Okay, dann setzen wir uns gleich raus zu dir in den Garten, in den schönen.
Da ist jetzt zu kalt.
Und dann da macht man ein Feuer auf dem Rasen. Dann sage ich danke für das Gespräch. War sehr interessant auf jeden Fall. Und war es die erste, die wir dann wirklich über das Zweitstudium gekriegt haben. Das auch nochmal ein Ansporn für die Leute. Einfach mal, wenn sie Lust und einen Wissensdurst haben, auch wirklich nochmal ein Zweitstudium anzugehen. Und dann viel Spaß noch weiterhin. Und bis dann.
Bis dann. Tschüss. Bis dann.
Tschüss.
So, jetzt kommt immer die Bier- und Wein-Evaluation, also ganz am Ende. Wir sagen, wie uns das Bier geschmeckt hat.
Genau. Und du musst dann sagen, wie dir der Wein geschmeckt hat.
Ne? Ja, okay.
Also, wie schon erwähnt, wir haben Gutmann alkoholfreie Hefeweizen getrunken aus der Brauerei Gutmann aus Titting. Titting ist in Bayern, das ist ein 85135 Postleitzahlengedöns. Der Klappentext ist irgendwie ein bisschen nichtssagend. Gutmann alkoholfreies Hefeweizen, isotonisches und kalorienreduziertes obergäriges Schankbier mit feiner Hefe. Erfrischend sportlicher Weizengenuss.
Sportlicher Weizengenuss.
Ja, ich frage mich auch gerade, werde ich jetzt fitter durch das, dass ich so trinke? Naja, sei es drum. Ich fand, das war irgendwie ein klassisches Hefeweizen. War ein bisschen süßer, als ich eigentlich so erwartet hätte. Aber ich
bisschen denk, süßer, ja. Schön leicht.
Ja.
Also ich muss ja sagen, Hefeweizen ist das einzige Bier, was ich alkoholfrei gerne trinke. Mhm. Dieses hier ist ein bisschen leichter als andere. Kann man, glaube ich, ganz gut in der prallen Hitze oder so trinken.
Hefeweizen generell, ne?
Ja. Aber wenn man dann halt, ne, wenn man dann keinen Sport machen will, dann trinkt man halt ein sportliches Weizen und dann wird man dadurch fit.
Genau. So, Elisabeth, du hast ja einen Wein getrunken.
Ja, den Rosé Fruité. Wie der Name schon sagt, sehr fruchtig schmeckt er. Ist ein sehr leichter, fruchtiger Rosé. Auf der Flasche sind drei Vögel abgebildet und als Untertitel steht noch Cantarelle. Vermutlich, Cantare heißt ja singen. Also, das ist, der Wein bringt einem zum Singen, was ich jetzt so noch nicht nachvollziehen kann.
Das waren ja auch erst zwei Gläser. Wenn du davon zwei Flaschen hast, dann
ja, vielleicht. Und was ich auch finde, wenn man den trinkt, wir waren jetzt in Südfrankreich im Urlaub, dann kriegt man das Gefühl, man sitzt in Südfrankreich abends in einer Bar auf der Stuhl auf der Straße, es ist warm draußen und man trinkt ein bisschen Wein.